Die Maßnahmen, die die Schule ergreifen kann, sind immer kompensatorisch. Und wir werden nicht alle gleich machen können. Das gehört leider zur Wahrheit dazu. Aber wenn wir was dagegen machen wollen, dass die Risikogruppe größer wird, weil die Lesekompetenz, siehe PISA, seit 2015 immer größer wird, dann müssen wir sehr früh anfangen. Das ist das eine. Wenn wir das ernst nehmen wollen, dann müssen wir das eben auch über eine längere Spanne denken. Und nicht denken, wir machen jetzt mal Sprachförderung 6 Wochen oder wir ziehen die Kinder und Jugendlichen für eine Schulstunde raus, sondern wir müssen das bis zum Ende der Volksschulzeit eigentlich systematisch denken und auch fächerübergreifend.
Bei jungen Menschen sinkt die Lesekompetenz. Welchen Einfluss haben die digitalen Medien auf das Leseverhalten und wie fördern wir die Lesekultur in einer von Informationsflut geprägten Welt? Jetzt im Resonanzraum Bildung, ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Mike Philipp von der PR Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Beinahe die Hälfte der Jugendlichen in der Schweiz tut sich heute schwer, einfache Texte zu verstehen. Mit Folgen für Schule, Beruf und Alltag. Was bedeutet das für unseren Unterricht an den Schulen? Und wie gehen wir mit Lesepraktiken in digitalen Medien um? Mit Mike Philipp sprechen wir über Chancen, Herausforderungen und darüber, was es braucht, damit Lesen wieder zum Schlüssel für Bildung wird. Mike Philipp ist Professor für Deutschdidaktik an der PH Zürich und Autor zahlreicher Publikationen im Bereich Lese- und Schreibkompetenz. Mein Name ist Wiltrud Weidinger und ich moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen hier im Studio, Mike Vielen Philipp. Dank. Schön, dass Sie hier sind. Sie sind ja ein sehr belesener Mensch. Dies zeigen ja auch Ihre umfangreichen Literaturverzeichnisse in Ihren diversen Publikationen und Büchern. Aber meine erste Frage ist gleich mal, welches Buch liegt denn derzeit bei Ihnen auf dem Nachttisch?
Auf dem Nachttisch liegt gerade Kuhwert von Walter Mörs.
Okay, was ist das für ein Buch?
Das ist ein Buch aus der Zamonien-Reihe. Das ist ein Zyklus, wenn man so will, ein fiktionaler Zyklus, Fantasy. Mhm. Und Walter Mörs, den kennen ja die meisten Zuhörenden, nehme ich mal an, von Captain Blaubär. Und der hat ein ganzes Universum erschaffen. Und Kuhwert ist der aktuell erschienene, vorerst letzte Band aus dieser Serie. Mhm. Und falls sich die Zuhörenden fragen, was Kuhwert, woher das kommt, das hat was mit Tastaturen zu tun.
Sehr interessant. Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen, vielen Jahren intensiv mit nicht nur eben diesen Büchern, die Sie selbst lesen, sondern auch mit unterschiedlichen Facetten des Lesens. Welche Aspekte stehen denn für Sie vielleicht derzeit besonders im Mittelpunkt Ihrer Forschung, Ihrer Tätigkeit? Was beschäftigt Sie gerade?
Also mich beschäftigen momentan vor allen Dingen die sehr komplexen Handlungen, die Lesende ausführen, wenn sie zum Beispiel digital Texte lesen oder wenn sie komplexe Texte lesen, um selbst eigene Texte zu schreiben. Also da haben wir ein großes Projekt. Und wir beschäftigen uns in einem anderen Projekt aktuell damit, wie Schülerinnen und Schüler ChatGPT nutzen, um Argumente für ihre eigenen Argumentationen zu finden.
Also eine reiche Palette eigentlich, die auch sehr gezeichnet ist natürlich von den Fragen von künstlicher Intelligenz. Jetzt liest man doch immer wieder und auch diese internationalen Leistungserhebungen zeigen ja, dass es eine rückläufige Lesekompetenz gibt bei Jugendlichen, auch in der Schweiz. Viele sprechen vielleicht sogar in dem Zusammenhang von einer Lesekrise. Wie sehen denn Sie das? Trifft das zu aus Ihrer Sicht? Oder wenn ja, woran machen Sie das fest?
Also PISA ist das Stichwort. Also die großen Leseleistungsstudien, also das Bildungsmonitoring, ist ja installiert worden, um regelmäßig Auskunft darüber zu erhalten, wie es um die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern steht. Und die Schweiz ist eben mit PISA bei den 15-Jährigen auch international dabei. Und da sehen wir ganz klar, dass die Werte in der Lesekompetenz rückläufig sind. Und das sind sie schon seit circa 10 Jahren. Also es hat mal eine Verbesserung gegeben nach dem PISA-Schock, der 2001 uns ja wachgerüttelt hat, nachdem die ersten PISA-Ergebnisse bekannt waren. Da war die Schweiz so im Mittelfeld. Und dann ist viel investiert worden und viel geschehen, weil der Schock nun wirklich auch ein Schock war. Und seit 2015, wo es einen Peak gab in den Leseleistungen, ist es eben rückläufig. Und man muss auch sagen, es ist stark rückläufig. Mhm. Das betrifft sehr, sehr viele Nationen. Also das ist jetzt kein Unikum der Schweiz. Ob es eine Lesekrise ist oder ein Warnsignal, das ist schwer zu entscheiden. Aber mich besorgt es schon als Leseforscher, dass die Fähigkeiten, schriftsprachlich mit Texten umzugehen, digitalen Texten inzwischen bei PISA, so rückläufig ist und dass es ein Trend ist, der momentan nur eine Richtung kennt, nämlich nach unten.
Wieso? Was sind da die Gründe dafür?
Ja, das ist
was
ja das,
könnte das sein?
Ja, das ist ja das große Rätselraten, was es sein könnte, was es verursacht haben kann. PISA bildet ja erstmal nur ab, wo der Leistungsstand ist. UGK machen das ja auch mit einem anderen Zuschnitt. Und die sammeln natürlich auch Daten in der PISA-Studie, was Schulvariablen, was den Unterricht betrifft, was das familiale Umfeld betrifft. Solche Variablen werden miterfasst, aber jetzt ist so ein Bildungsmonitoring ja nicht dafür geeignet, kausalen Ursachen zu klären. Also dafür ist es auch gar nicht installiert worden. Das ist ja eher eine Art Wasserstandsmeldung. Und was die Ursachen sind, darüber rätseln wir sehr, sehr stark. Und man muss eben dazu sagen, das ist auch nichts, was auf das Lesen alleine beschränkt ist. Das betrifft teilweise die Mathematik, das betrifft die naturwissenschaftlichen Kompetenzen. Wenn man nach Deutschland schaut, wo es andere Studien gibt, also auch im Umgang mit Informationstechnologie, eine ähnliche Studie, die da auch regelmäßig aufgelegt wird, auch dort gehen die Fähigkeiten im Kohortenvergleich nach unten. Also es ist ein Trend, der das gesamte Bildungssystem nationübergreifend im deutschsprachigen Raum zu erfassen scheint. Und die Ursachen sind momentan
multifaktoriell
und auch gar nicht klar.
Ja. Nun sind es ja nicht nur die Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, sondern auch rund 1,25 Millionen Erwachsene haben gemäß dem Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben Schwierigkeiten, Texte zu entschlüsseln. Und da kommt die Diskussion auch um das Thema der einfachen Sprache mit hinein. Wie beurteilen Sie denn den Einsatz oder den Umgang mit einfacher Sprache, jetzt vor allem natürlich in der Schule in unserem Fall, aber vielleicht auch im gesellschaftlichen Kontext? Ist das etwas Sinnvolles oder wie sehen Sie das?
Also die einfache Sprache ist als Grundidee, kommt ja von der UN und der Behindertenrechtskonvention, wo es ja darum geht, dass Menschen teilhaben sollen an gesellschaftlichen Diskursen oder überhaupt an Gesellschaften. Die sind bei uns eben schriftbasiert, diese Diskurse in aller Regel. Und da kam es mal her und nun geht es ja darum, bei der einfachen Sprache, dass die Textverständlichkeit ganz gezielt variiert wird, so dass auch basalen Fähigkeiten Personen, Amtsschreiben beispielsweise, Webseiten von öffentlichen Institutionen zumindest im Ansatz verstehen können. Das ist also eine Brückentechnologie, kann man so sagen, nach unten von den Kompetenzen. Und dafür ist es mal ursprünglich gedacht. Und es gibt auch in der Leseforschung durchaus Studien, auch mit Schülerinnen und Schülern, wo man geguckt hat, was bringt denn so eine Textvereinfachung? Profitieren Schülerinnen und Schüler in ihrem Leseverstehen davon, wenn sie mit solchen Texten zu tun haben? Und die Antwort ist da relativ ernüchternd. Sie profitieren nicht davon. Nee. Das hat was damit zu tun, dass eher eine passive Strategie ist. Na, wenn ich die Texte vereinfache, wird das die Fähigkeiten nicht erhöhen. Das ist im Kontext eben der Partizipationsgedanken für schriftschwache Erwachsene. Die werden ja auch nicht besser dadurch. Das ist wirklich ein Angebot, dass die überhaupt teilhaben können auf einem basalen Niveau. Für die Bildungslandschaft kann das allenfalls ein transitorisches Momentum sein, wenn man so will, um Schülerinnen und Schülern auch ein Angebot zu machen, aber es wird ihre Lesefähigkeiten, ihre Lesekompetenz nicht dauerhaft steigern.
Also eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, hat eher die Funktion der Teilhabe an einem Prozess, am Geschehen, an der Information und so weiter. Weniger aber die Funktion der Förderung oder Forderung vielleicht, auch Herausforderung, um Kompetenzen zu gewinnen.
Ja. Das ist auch ein Reframing gewesen in der Didaktik, ne, dass man gedacht hat, wir können das ausprobieren. Und didaktisierte Texte sind ja nun nichts genuin Neues, aber mit der einfachen Sprache, das ist eben ein Weg, den zu beschreiten, ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, wenn es darum geht, wirklich dauerhaft Verstehensfähigkeiten aufzubauen, damit eben nicht diese Jugendlichen, die jetzt bei PISA in der Risikogruppe gelandet sind, wieder einzahlen auf dieses Konto dieser 1,25 Millionen schriftschwache Erwachsene aktuell.
Sie haben das ja anfangs schon erwähnt, oder? Also das veränderte Leseverhalten vielleicht auch oder die veränderten Lesegewohnheiten, auch Kompetenz damit verbunden. Und auch die Textformate, die sich ja geändert haben mit dem Einzug der digitalen Medien. Und vielleicht auch, dass das ein Grund sein könnte, vielleicht nicht der einzige, aber auch für diese doch hinuntergehenden Lesekompetenzen. Aber beobachten Sie denn auch noch andere Auswirkungen oder was kann man denn konkret sagen? Wie lesen denn Kinder und Jugendliche heutzutage? Was ist daran anders als noch vor 20 Jahren?
Also die Kinder und Jugendlichen, die heute aufwachsen, die haben ein anderes Medienmenü als die Generation, zu der ich jetzt mal uns zählen würde. Also das Internet und Bildschirmmedien sind ganz alltägliche Begleiterinnen, Begleiter der Heranwachsenden. Und diese Medien haben eben auch ganz eigene Kommunikationsformate hervorgebracht, zum Beispiel Social Media oder auch Medien, die relativ wenig mit Text jetzt, also schriftlichem Text zu tun haben, TikTok beispielsweise. Ist ja ein Medium, was mit sehr, sehr wenig Text auskommen muss. Und die Videos sind, solche sind ja auch sehr, sehr kurz. Und das ist eben erstmal eine technologiebasierte Weiterentwicklung von Medienmenüs. Und die unterscheiden sich ja sowieso auch von Generation zu Generation. Das ist per se erstmal nichts Negatives. Es kommt auf den Medienmix an. Die herkunftsbedingten Bildungsdisparitäten schlagen sich da auch nieder. Wie nutzt eigentlich welches Segment der Schülerinnenschaft welche Medien in der Freizeit vor allen Dingen? Haben die überhaupt Zugang zu Printmedien noch? Und das ist eben auch jetzt in der Leseforschung so ein Feld, wo man sich fragt, also es ist jetzt da und das, den Geist kriegen wir auch nicht mehr in die Flasche zurück und das will ja auch niemand, aber was bedeutet das, wenn sich das Medienmenü eben so verändert hat? Und da kommt eben auch die alte Leseforschung mit ihren Ergebnissen, kommt dann wieder zum Tragen, weil wir aus der Leseforschung, aus der Vor-Internet-Zeit, also das sind 20 Jahre her, die wir zuhören, und das ist also wirklich schon etwas länger, dass es das Internet gibt. Aber diese Forschung hat uns gezeigt, dass insbesondere die Freizeitlektüre doch entscheidend ist nach einem gelingenden Schriftspracherwerb, muss man dazu sagen, die wie so ein Motor fungiert. Also wenn ich gut genug lesen gelernt habe und da einigermaßen das Soll erreicht habe, dann erschließt sich mir durch das Freizeitlesen natürlich ein ganzer Kosmos von fiktionaler Literatur. Und das Lesen von fiktionaler Literatur gilt eben auch als besonders wichtiger Motor für die Entwicklung der Lesekompetenz jenseits des schulischen Einflusses.
Hat ja auch mit dem Textverständnis etwas
absolut
zu tun, oder?
Absolut.
Das brauche ich ja nicht nur im Deutschunterricht, sondern eben auch, wie Sie schon gesagt haben, in vielen anderen Unterrichtsfächern ja auch, um mathematische Probleme zu verstehen, um Sachverhalte einordnen zu können. Ich habe noch eine andere Frage, die wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer beschäftigt, und zwar mit der KI.
Ja.
Erleben wir auch einen Wandel im Umgang mit diesen Texten. Und ein Stichwort, das hier auch immer fällt, ist das Prompting, also das Formulieren eines Befehls, einer Fragestellung vielleicht auch. Welche Chancen und Risiken sehen Sie denn dabei? Also fördert so etwas oder kann das auch fördern und nicht nur die Lesekompetenz oder auch das Textverständnis verringern?
Also es kommt wie bei allem auf den Einsatz und die Nutzung an. Und es kommt auch darauf an, mit welchen Fähigkeiten gehe ich da rein. Also eine Tendenz, generell erstmal beim digitalen Lesen, zu der generativen KI komme ich gleich noch, besteht darin, dass diese Medien, wenn wir sie wirklich zielführend und kompetenzaufbauend nutzen wollen, dass die sehr hohe Eingangsanforderungen haben. Also das digitale Lesen, das, wo der Text sich ja überhaupt erst konstituiert, mitunter durch mein Navigieren, setzt ganz hohe Fähigkeiten in der Selbstregulation voraus. Ich muss sehr, sehr viele Prozesse koordinieren, schon mit der Eingabe von Recherchebegrifflichkeiten. Das setzt sich beim Prompting dann übrigens ganz genauso fort. Und ich muss sehr viel einschätzen können, was jetzt das Ergebnis betrifft. Also ich muss da als lesende Person sehr, sehr viel auffüllen in einem Prozess, der hochdynamisch ist. Das ist eben Chance und Risiko zugleich. Es ist eben janusköpfig. Das, wenn ich es oberflächlich mache und mich schnell zufrieden gebe mit einer Antwort in der KI, im Internet, aber auch wenn ich mit Printmedien mich auseinandersetze, dann endet dort mein Verstehensprozess möglicherweise sehr an der Oberfläche oder auch bei falschen Informationen, die ich ja auch ungeprüft übernehmen könnte, dann habe ich ein Problem. Es wird dann zur Chance, wenn ich dazu in der Lage bin, zu merken, eine bestimmte Art des Promptings, eine bestimmte Art der Interaktion mit dem Algorithmus bringt mir neue Informationen, neue Impulse, denen ich nachgehen kann. Dafür muss ich aber investieren und eben nachhaken und so diesen dialogischen Charakter mit Chatbots auch ernst nehmen. Und dafür brauche ich wirklich Fähigkeiten, die teilweise noch weit über das hinausgehen, was wir vom Leseverstehen mit linearen Printtexten letztlich kennen.
Hat ja auch mit kritischer Urteilsfähigkeit zu tun, Analysefähigkeit und so weiter. Wenn ich aber jetzt eine Lehrperson bin und vielleicht nicht das Fach Deutsch unterrichte, wie kann ich denn jetzt, wenn ich sehr engagiert bin, die Lesefähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler fördern? Gibt es denn da Hinweise oder weiß man vielleicht, was besonders hilfreich sein könnte? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Das ist jetzt eine Frage, die sehr, sehr breit ist. Also es hängt stark, ich würde es mal versuchen, ein bisschen allgemeiner zu beantworten, weil es wirklich nicht one size fits it all dort gibt. Ich müsste, wenn ich das Lesen fördern möchte, erstmal das Fachspezifische, wenn ich jetzt eben nicht im Sprachfach unterwegs bin, egal ob es Deutsch oder eine andere Sprache ist, unterwegs bin, dann muss ich auch verstehen, wie ist eigentlich der Gegenstand meines Fachs oder Fächerverbundes, wie konstituiert er sich, welche Konzepte, sagt man dann ja auch dazu, sind zentral, wie hängen die miteinander zusammen, wie ergibt sich die Komplexität daraus, also zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Bereich ist es gar nicht sinnvoll, Texte zusammenzufassen, sondern ich müsste eher eine andere Art von strategischer Umgangsweise finden und mit Konzeptmaps beispielsweise arbeiten. Die sehen aus wie Mindmaps, sind aber viel, viel komplexer in den Anforderungen. Also wie hängen zentrale Begrifflichkeiten beispielsweise der Photosynthese miteinander zusammen? Was sind die genauen Bezeichnungen der Relation zwischen diesen Konzepten? Und einen Text umzuwandeln, der vielleicht als Video oder als schriftlicher Text, ne, ich würde verstehen, nicht auf Texte, nur auf schriftliche Texte eng führen. Also das zu transformieren in eine andere Form der Darstellung und damit auch zu sehen, wie gut sind die Schülerinnen und Schüler dazu in der Lage und wo kann ich sie anleiten mit teilausgefüllten Konzeptmaps beispielsweise. Das wäre eine Variante, das Lesen bzw. das Verstehen eher zu fördern, ohne dass man als Lehrperson aus dem MINT-Bereich jetzt auch noch den Eindruck haben muss, jetzt muss ich noch extra Leseförderung machen.
Also es geht viel mehr um Verknüpfungen, wenn ich sie richtig verstehe.
Ja, und das fachliche Verstehen letztlich auch. Das würde ich ins Zentrum stellen und auch die Verstehensschwierigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler haben, aus der Gegenstandsperspektive stark einbeziehen. Denn nur so, glaube ich, kommen wir auch weiter und haben nicht so dieses Blame-Game, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich für so allgemeine Verstehensleistungen, von denen letztlich alle Fächer profitieren und die darauf angewiesen sind.
Sie haben es vorher kurz erwähnt, ich will gerne nochmal darauf zurückkommen, auf die verschiedenen, ich glaube, Sie haben gesagt, Variablen, die quasi bei dem Messen dieser Lesekompetenz auch mit berücksichtigt werden. Und wir wissen ja auch aus Studien, eben wie PISA, aber auch von anderen groß angelegten, dass Leseleistungen auch sehr eng verknüpft sind, eben mit Fragen der Herkunft. Sie haben es angesprochen, mit dem sprachlichen Umfeld, aber auch natürlich mit dem Umgang, den wir in unserem kulturellen Kontext oder im jeweiligen kulturellen Kontext damit haben. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, wenn man jetzt sagt, man möchte genau da gegensteuern, man möchte hier jetzt zum Beispiel die Chancengerechtigkeit im Bereich des Lesens nachhaltig verbessern, nicht nur punktuell. Was wäre da notwendig?
Also müsste man erstmal klären, was sind denn die entscheidenden Einflussfaktoren oder Variablen? Es sind drei, die ja immer wieder auch in den Studien mit erhoben werden, sich auch relativ konstant niederschlagen. Das eine ist das Geschlecht, das biologische Geschlecht. Nun wird man keine Geschlechtsumwandlung in der Fläche durchführen, damit alle so gut sind wie das jeweils aktuell bessere, in den Leistungen bessere Geschlecht.
Welches ist denn das?
Das ist je nach Domäne. Also beim Lesen sind es die Mädchen oder die weiblichen Jugendlichen, die da die Nase vorn haben. Im Erwachsenenalter gleicht sich das dann allmählich auch aus. Im Geschlecht ist das eine und dann haben wir eben noch herkunftsbedingte Disparitäten, würde man jetzt ein bisschen technisch sagen, also familiale Einflüsse. Und da ist es der Migrationsstatus oder die sprachliche Herkunft, das ist in sich auch noch sehr, sehr komplex, aber Familiensprache, so kann man es vielleicht sagen, ist das eine. Also wie dicht dran ist die eigentlich an der Schulsprache, Deutsch beispielsweise. Das ist die erste Variable aus der familialen Herkunft und die ist nicht nur negativ. Ne? Also Mehrsprachigkeit ist durchaus bereichernd und hilfreich, ne? Aber reicht man Fähigkeiten, um teilhaben zu können am Unterrichtsgeschehen, auch am schriftlichen Unterrichtsgeschehen. Das andere ist, und das ist viel wichtiger bei den familialen Merkmalen, das ist der sozioökonomische Status. Also welche gesellschaftliche Position haben in so einer geschichteten Gesellschaft, ne, wo es ein Oben und ein Unten gibt, wo kommt die Familie dort her? Und das erklärt sich darüber, dieser auch unerfreulich hartnäckige Einfluss, dass Bildungsressourcen sehr unterschiedlich dort vorhanden sind. Also stehen überhaupt Bücher in der Wohnung der Familie? Welches Einkommen hat sie? Kann sie bildungsanschlussfähige Freizeitangebote herstellen? Ist das überhaupt kulturellen Kapital der Eltern vorgesehen, dass sie die Aufgabe auch für sich betrachten, auch durchaus lustvoll, die Kinder im Umgang mit Schriftsprache vorzubereiten, indem zum Beispiel vorgelesen wird, auf eine angenehme, dialogische Art und Weise? Also dieser Einflussfaktor, der ist besonders hartnäckig. Das ist eben die Lotterie der Geburt und da ziehen nicht alle den Hauptgewinn. Ja.
Wie kann man da gegensteuern? Das interessiert ja uns vor allem. Ja. Was könnte da die Schule tun? Ich meine, es gibt ja, glaube ich, Projekte, die besonders eben das versuchen zu fördern, ja, auch das Bewusstsein und so weiter und auch vielleicht mehr Bücher ins Kinderzimmer zu bringen. Ja. So.
Also man kriegt jetzt den Habitus der Eltern, das kulturelle Kapital, das kriegt man nicht verändert. Also das ist sehr, sehr schwer, weil das über viele, viele Jahre ist das sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen, mit Bourdieu ein bisschen zu sprechen. Die Maßnahmen, die die Schule ergreifen kann, sind immer kompensatorisch. Das muss man auch dazu sagen. Und wir werden nicht alle gleich machen können. Das gehört leider zur Wahrheit dazu. Aber wenn wir was dagegen machen wollen, dass die Risikogruppe größer wird, weil die Lesekompetenz, siehe PISA, seit 2015 immer größer wird, dann müssen wir sehr früh anfangen. Das ist das eine. Also auch im vorschulischen Bereich die mündlichen Sprachfähigkeiten, die eine Anschlussfähigkeit eben an das Schulgeschehen darstellen, an das Unterrichtsgeschehen, die müssen wir so früh wie möglich und so nachhaltig wie möglich bearbeiten. Da kommt auch die ganze Mehrsprachigkeitsthematik natürlich zum Tragen, also dass wir die Kids auch erreichen in einem sehr jungen Alter und sie anschlussfähig machen. Und das müssen wir vor allen Dingen auch, wenn wir von der Lotterie der Geburt sprechen und wir eben den ganzen familialen Kompetenzerwerb oder das, was eben notwendig ist, damit Schule anschlussfähig ist, mit den Forderungen, die da implizit bestehen, wenn wir das ernst nehmen wollen, dann müssen wir das eben auch über eine längere Spanne denken. Und nicht denken, wir machen jetzt mal Sprachförderung 6 Wochen oder wir ziehen die Kinder und Jugendlichen für eine Schulstunde raus, sondern wir müssen das bis zum Ende der Volksschulzeit eigentlich systematisch denken und auch fächerübergreifend.
Damit das wirklich auch eine langfristige Wirkung zeigt. Jetzt haben Sie das vorher auch schon angesprochen, womit Lesen noch alles verknüpft ist quasi, oder? Lesen brauche ich, um Texte zu verstehen, aber auch um Sachprobleme zu verstehen, kritisch zu urteilen, etwas analysieren zu können. Also es ist eine kognitive Fähigkeit, oder? Aber meine Frage ist, Lesen spielt ja auch eine Rolle im Lesen, im sprichwörtlichen Lesen von sozialen Situationen. Also inwieweit kann die Lesekompetenz auch helfen, im sozial-emotionalen Bereich sich erfolgreich oder eben so zu bewegen, dass ich empathisch anderen Menschen begegne, dass ich Perspektiven übernehmen kann, dass ich auch eine gewisse Urteilsfähigkeit in bestimmten sozialen Situationen habe? Spielt das eine Rolle?
Ja, sehr. Also die große Weltliteratur ist ja voll von solchen Handlungen und Geschichten und vor allen Dingen auch Innenperspektiven von Figuren, die uns ja zeigen, wie Dinge, die wir sonst gar nicht der direkten Beobachtung zugänglich sind, ne? Die sehen wir oder die können wir buchstäblich nachvollziehen, indem wir es nachlesen, wie eine Person eine gewisse Situation, eine Ausnahmesituation oder auch eine Alltagssituation erlebt. Ne? Dadurch wird das für uns rekonstruierbar, es wird nahbar, das Geschehen, was im Fiktionalen sich vollzieht. Ne? Man sagt ja auch, Literatur ist eine Realitätsfiktion. Ne? Also sie folgt auch Regeln, die mit unserem Alltag auch verknüpfbar sind. Und wir können stellvertretend lernen, wie Figuren reagieren, welche Emotionen sie haben, was sie auch alles nicht sagen, obwohl sie Dinge spüren. Also wir haben Role Models, könnte man fast sagen. Wir können das Lesen nachvollziehen und auch ein Handlungsspektrum erkennen, was Personen wählen, in meistens Ausnahmesituationen. Das ist ja auch das, was Literatur interessant macht. Und das ist tatsächlich ein Privileg des literarischen Lesens, ne? Also dass man in Rollen schlüpfen kann, ohne das alles selbst ertragen zu müssen, was die Figuren dort eben
und ertragen. Trotzdem viel dabei lernt oder mitnimmt oder
das
auch
ist ein kulturelles
kann.
Gedächtnis, ja.
Jetzt kann Lesen natürlich auch zum Gegenteil beitragen, oder? Stichwort Fake News, Desinformation, prägen ja zunehmend auch den öffentlichen Diskurs. Wir haben auch damit in der Schule zu tun. Sie haben dazu ein Buch geschrieben, Herr Philipp, was Desinformation auch im Titel hat und das sich genau diesem Thema widmet. Aber was ist so Ihr zentrales Anliegen eigentlich mit dem Buch gewesen? Was ist das Ziel?
Also Desinformationen sind einfach ein sehr großes Phänomen geworden inzwischen, was, wie Sie sagten, im Alltag auch angekommen ist, auch im schulischen Alltag. Und übrigens auch mit KI wird das nochmal ganz anders befördert. Und man muss eben sagen, diese kognitive Kontamination, die wir da erleben, die verlangt nach Gegenmaßnahmen. Und das Erste, bevor ich reagieren kann, adäquat auch schulisch, ist, dass ich das Phänomen besser verstehe. Und jetzt das Buch hat das Hauptanliegen, dass es versucht, das Missverstehen, das Falschverstehen aufgrund von bewusst herbeigeführter Täuschung, das ist ja die Desinformation, das besser erstmal als Verstehensprozess auch zu sich dem anzunähern und auf dieser Grundlage zu sagen, das Missverstehen müssen wir verstehen, um dann angemessen reagieren zu können und vor allen Dingen auch zu erkennen, wo sind auch die Grenzen des Ganzen beim Thema Desinformation. Desinformation, die ich häufig höre, die fange ich an zu glauben. Das ist ein allgemeiner Prozess, das ist der Wiederholungseffekt. Ne, je häufiger ich Dinge höre, desto wahrer halte ich sie. Das mag menschheitsgeschichtlich ja auch mal gut gewesen sein. Ne? Wenn viele Leute um mich herum immer wieder das Gleiche sagen, dann kann ich dann eine Art von Sicherheit annehmen. Wenn ich aber das Trommelfeuer in Social Media habe, wo so Lautsprecher immer wieder Dinge verstärken, dann irritiert mich das in meinem In-der-Welt-Sein. Aber ich muss verstanden haben, es ist die Wiederholung. Auch als Gegenmaßnahme, dass man versteht, ich sollte mich dem nicht allzu häufig aussetzen. Oder aber aus einer Regulierungsperspektive auf einer Systemebene, wir müssen da eingreifen. Wir müssen das schnell stoppen, bevor sich das eben zu so einer Echokammer verselbstständigt.
Ganz konkret jetzt, was würde das bedeuten für den Unterricht? Also es hieße, dass ich eigentlich als Lehrperson, als Deutschlehrperson oder im Fach Deutsch, konsequenterweise eigentlich Lesen und Medienbildung verknüpfen müsste,
absolut.
Oder?
Absolut. Eine Tendenz durch die Digitalisierung ist ja, dass Dinge hybrider werden, Phänomene werden hybrider und komplexer. Und ich kann bestimmte Dinge gar nicht mehr mit nur einem Kompetenzbereich abdecken. Also das kritische Denken, die Medienkompetenz und Lesekompetenz, die verschmelzen dann in solchen Anwendungssituationen, weil ich mit Lesen alleine nicht mehr dem beikomme. Ich kann ja einen Text sehr gut verstehen, wenn er aber leider Fake News darstellt, dann mache ich ja genau das Falsche. Aus der Perspektive des Lesens vielleicht richtig, ich baue ein mentales Modell auf, aber ich muss ja korrigierend eingreifen und erstmal überprüfen. Und das ist etwas, was ich auch vermitteln kann den Schülerinnen und Schülern. Wer steckt hinter dieser Aussage? Wo kommt das her? Ist das ausreichend belegt? Gibt es unabhängige Quellen, die das ähnlich berichten, um mich sozusagen nicht zuzumüllen mit Fake News? Wenn die erstmal im Kopf drin sind, in unserem Gedächtnis drin sind, das ist sehr, sehr schwer, die wieder loszuwerden.
Ja, also eigentlich eine recht große Herausforderung, auch nicht nur für die Lehrpersonen, die schon in den Schulen stehen, sondern auch für die, die auch an der Pädagogischen Hochschule Zürich ausgebildet werden. Ihrer Meinung nach müsste sich denn diese Ausbildung für zukünftige Lehrpersonen verändern oder müsste man da die Lesekompetenz vielleicht noch stärker fördern oder vielleicht in einen anderen Rahmen stellen oder was würden Sie sich da wünschen?
Ich glaube, dass es notwendig ist, tatsächlich das Komplexe mitzudenken und nicht so zu tun, als ob wir jetzt nur übers Lesen reden, sondern wir reden ja darüber, wie man in der Welt sich navigierend bewegt und mit Phänomenen wie jetzt eben Fake News umgehen kann. Und ich glaube, wenn wir anfangen, das als größeres Phänomen zu betrachten, das sich aus mehreren Teilen zusammensetzt, dann könnten wir auch dieser Forderung nach fächerübergreifender Leseförderung eher gerecht werden. Na, und müssten nicht immer so partikular das Ganze denken und sagen, ja, das ist jetzt Deutsch und da ist Lesen und hier ist das Fachverstehen und ich brauche aber das Fachwissen, um Fake News oder zweifelhafte Aussagen beurteilen zu können. Dafür brauche ich dann ja wiederum das Lesen. Aber man könnte es an Use Cases, könnte man das klarer machen, was es eigentlich auch bedeutet, vernetzt die Inhalte zusammenzudenken. Und dann würde man noch etwas bedienen, was ja immer wieder auch eine Forderung ist, die kohärente Lehrpersonen, Aus- und Weiterbildung.
Also das viel, viel stärker in einen biografischen Verlauf fast zu verbinden, oder?
Ja, oder es auch ernst zu nehmen, dass das jetzt eine Alltagsanforderung ist. Wir kriegen irgendwas auf einen Prompt bei der KI ausgespuckt vom Algorithmus und dann müssen wir damit ja sinnvoll umgehen. Da steht ja auch niemand, sagt, jetzt musst du lesen und jetzt musst du aber fachlich denken, sondern in diesen Momenten müssen wir selbstreguliert all diese Wissensbestände anwenden können. Und das sind eben komplexe Problemlöseprozesse. Und in einer komplexer werdenden Welt werden die wichtiger. Und ich glaube, dass da die Lehrperson Aus- und Weiterbildung auch was beisteuern kann und auch sollte.
Nun ist das Lesen aber ja nicht nur Lesekompetenz, das Lesen können, sondern es geht ja da auch um andere Dinge. Oder wenn man in einer Schulklasse sich befindet, dann gibt es meistens die Kinder, die besonders gerne lesen, die auch viel lesen. Und dann gibt es die Kinder, die am Lesen gar nichts Tolles finden oder die gar keine Freude haben, die gar nicht freiwillig ein Buch zur Hand nehmen würden oder auch etwas anderes lesen würden. Also Lesefreude, Motivation. Wie ist das Ihrer Meinung nach möglich, dass wir es schaffen, in den Schulen unsere Kinder und Jugendlichen so zu stärken, dass das Lesen Freude macht, dass man Spaß daran hat? In einer Zeit, wo Digitales, Bildwelten, Filmwelten so präsent sind in unserem Alltag. Was müssten wir da tun?
Also das würde ich erstmal ganz unromantisch sehen, die Lesemotivation. Diejenigen, die gut lesen, die lesen in der Regel auch gern, ne? Weil sie diese Hemmschwelle, wenn man so will, überwunden haben. Sie haben im Schriftspracherwerb und mit der familialen Unterstützung, dass da auch interessante Bücher, dass überhaupt Bücher nachgeliefert werden, haben die ja einen Vorsprung und die können sich in der Freizeit mit einem vielfältigen Medienkonkurrenzangebot, können die sich die Textwelten erschließen und die profitieren dann auch davon, dass sie viel und gerne lesen und so weiter. Das sind diejenigen, die vielleicht Glück hatten in der Lotterie der Geburt, aus den bildungsaffineren Elternhäusern. Diejenigen, die nicht gerne lesen, weil sie es auch nicht gut können, die muss ich, glaube ich, auch anders anspielen. Das ist, glaube ich, so eine Art von romantisierender Vorstellung, ne? Wer gern liest, liest dann besser. Und das trifft auf ein Segment auch zu. Wer es nie gelernt hat, der wird permanent mit seinem Misserfolg, mit dem Nichtverstehen konfrontiert werden. Und da würde ich sagen, da ist das Verführen zum literarischen Lesen vielleicht nicht das Mittel der ersten Wahl. Da würde ich sagen, da sollten wir die Ressourcen anders nutzen, in dem Sinne, dass wir tatsächlich auch die kognitiven Prozesse, die es einfach braucht. Wenn ich nichts verstehe, wie soll ich es denn genießen können? Die Scheiternserfahrung, das hat ja was zutiefst Masochistisches dann im Kern. Das würde ich vermeiden, indem ich sage, okay, wir können das diagnostizieren, wo die Schwierigkeiten sind. Es ist die Leseflüssigkeit, es ist das Leseverstehen, es ist ein bestimmtes Genre, was besondere Schwierigkeiten bereitet, weil der Wortschatz vielleicht komplex ist und da muss ich dann vorentlasten. Da kann ich aber als Lehrperson anders reagieren, als in dem bildungsbürgerlichen Ansinnen nur mich irgendwie zu verrennen. Ich motiviere die mal und dann wird das schon klappen. Das ist...
Also eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, Schritt für Schritt lieber an Kompetenzen konkret
systematisch
arbeiten. Systematisch vor allen Dingen. Ja. Herr Philipp, wir könnten hier jetzt noch stundenlang unterhalten über dieses spannende und auch umfassende Thema. Ich möchte aber zum Schluss jetzt kommen von unserem Gespräch. Gerne noch auch die Information oder den Hinweis zu dem Buch, über das wir gesprochen haben. Desinformation fragt doch einfach, so lautet der Titel des neuen Buches von Mike Philipp, das vor kurzem auch im Nahr Franke Attempto Verlag erschienen ist. Mike Philipp gibt auch Kurse im Schreibzentrum an der PH Zürich. Sie können auch mehr dazu erfahren auf unserer Website phzh.ch/schreibzentrum. Und es gibt auch noch ein Angebot für Schulen, für dozierende wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auch Lehrpersonen der Sekundarstufe 2, also Gymnasialstufe und Berufsschule. Der Kurs trägt den Titel Lesen und Lernen mit KI-Unterstützung, ein problembasiertes Lernsetting selbst entwickeln. Sie sind sehr aktiv, Herr Philipp. Ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sie hörten Resonanz Raumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Zu Gast war Mike Philipp. Moderation Wiltrud Weidinger.